Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freie Platzwahl. Ich bin Georg.
Und ich bin Sabrina und wir beide haben vor gefühlt Urzeiten mal zusammen Filmwissenschaften studiert, unterhalten uns privat über wenig anderes und treffen uns alle 2 Wochen hier, um für euch über einen Film zu reden, den wir für relevant und besprechenswert halten. In der heutigen Folge geht es um Past Lives. Letztes Mal haben wir ja unsere Empfehlungen zu Beginn der Folge geskippt, weil die Folge ohnehin dann noch, also zu Recht muss man sagen, denn die Folge zu Barbenheimer ist monstermäßig riesengroß und lang geworden. Vielen Dank an alle, die bis zum Ende gehört haben. Oder auch nur zur Hälfte, ist auch okay.
Auch danke dafür.
Genau, jede Minute zählt. Und heute wollen wir dann aber doch wieder, bevor wir zur eigentlichen Filmkritik der heutigen Episode kommen, einmal darüber quatschen, was wir so mitgebracht haben, was wir so in den letzten Wochen gesehen haben und empfehlenswert fanden. Georg, hast du da was dabei?
Ja, ich habe was dabei. Ich habe allerdings in letzter Zeit gar nicht so viel geguckt. Irgendwie ist auch Sommer, da guckt man dann auch doch gar nicht so viel. Wobei jetzt, naja, jetzt wird es ja gerade noch mal ein bisschen wärmer. Aber ich war schon fast letzte Woche in richtiger Herbststimmung und ich freue mich schon wahnsinnig wieder auf die Kinosaison. Naja, aber eine Sache habe ich dann doch geguckt und zwar habe ich mir noch mal angeschaut und ich weiß nicht genau, ob ich es schon mal in einer Folge empfohlen habe, aber falls, dann empfehle ich es einfach noch mal, weil das einfach ein Wahnsinnsfilm ist. Und zwar geht es um Gascherbrumm, der weiße Berg von Werner Herzog. Dokumentarfilm über den Südtiroler Bergsteiger Reinhard Messner, so heißt er nämlich, genau. Habe ich es schon mal empfohlen?
Jetzt bin ich mir auch unsicher. Ich wollte sagen nein, aber jetzt vielleicht doch. Egal. Aber wenn es so gut ist, dann anscheinend bin ich ja, wenn du es gesagt hast, deiner Empfehlung noch nicht gefolgt. Und insofern.
Ja, bitte, 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 bitte. Also wirklich, das ist einer der, ich finde, einer der besten Bergsteigerfilme sowieso überhaupt. Und auch eine Art der Dokumentation, Werner Herzog als Stimme, Werner Herzog als Fragensteller, Werner Herzog mit im kalten Bergsee, Werner Herzog philosophiert auch mit Messner, der ist glasklar, dieser Typ, echt messerscharf. Und in dem Film ist einfach alles drin. Es ist ein toller Dokumentarfilm, es ist ein toller Film über die Person Reinhard Messner. Es ist eine Art von Dokumentarfilm, wie er, wie ich finde, auch heute nicht mehr gemacht wird. Und am Ende eben auch ein Dokumentarfilm über das Bergsteigen. Und dieser Wahnsinn, der das Bergsteigen in dieser Todeszone, denn es geht um die Besteigung von Gascherbrumm 2 und Broad Peak, zwei 8000er, die das eben bedeutet. Und ich kann es wirklich nur allen ans Herz legen und dann fällt mir noch dazu ein, das ist jetzt kein Film, aber es ist ein Buch, das wiederum verfilmt wurde, habe ich mir letztens angelesen, durchgelesen, wollte ich sagen. Und zwar heißt das Touching the Void, auf Deutsch Sturz ins Leere.
Habe ich gelesen, tatsächlich.
Hast du gelesen?
Ja.
Eine völlige Wahnsinnsgeschichte. Geht es auch um zwei Bergsteiger in den 80ern?
Ist das in den Anden, wo der eine dann abstürzt
Ja,
und am
genau.
Seil
Ganz
hängt
genau.
und
Ganz
er muss
genau.
ihn
Ja.
zurücklassen? Ja, habe ich irgendwie als Teenager mit 16 oder 17 gelesen. Da hatte ich so eine Phase, da habe ich nur solche Bücher gelesen, auch über
Ja, meine
dieses,
Phase ist gerade wieder da.
das in die gleiche Sparte gehört auch das Unglück am Everest 1997. Gibt es auch super spannende Bücher.
Ja, von Krakauer
Genau, von
wahrscheinlich.
Krakauer und von dem Beck, wie heißt der nochmal? Der für tot erklärt oder so heißt das Buch, weil der wurde irgendwie zweimal zurückgelassen, weil sie ihn
Stimmt.
für tot. Beck Weathers heißt er.
Back Weathers, genau. Und dann gibt es ja auch noch Into the Wild, auch von Krakauer. So Outdoor-Geschichten halt. Outdoor-Survival. Aber First-Hand-Accounts.
It's a vibe. It's a vibe.
It's a Vibe. Ich kann es wirklich nur, ja, 5 von 5 Gipfeln. Also der
Und
Wahnsinn.
dann kann man auch ein Werner Herzog Double Feature draus machen und sich Grizzly
Ah,
Man noch
bitte.
angucken.
Bitte, bitte, bitte. Ja, das sind schon so All-Time-Favorites, finde ich. Genau, das habe ich mir angeguckt. Und du?
Also ich habe mir zuletzt im Sommerkino auch am Kulturforum am
Ah,
Potsdamer Platz. Das
voll
war sehr
schön.
schön, auch wenn es dann irgendwann angefangen hat zu regnen. Ich habe durchgehalten. Roter Himmel angeschaut. Den hattest du ja auch schon gesehen und mal
Roter
empfohlen.
Himmel.
Und der war wirklich, also ehrlich gesagt, ich würde eigentlich gern mit dir eine Folge dazu machen, weil
Wir sind ja gerade hier.
Meiner Meinung nach wirklich, es gibt viel dazu zu sagen, ja, aber wir wollen jetzt zu Past Lives kommen. Wir haben gesagt, dass wir die Empfehlung, dass wir da so ein bisschen schneller durchstarten wollen. Deswegen belasse ich es mal dabei. Ich fand den sehr, sehr sehenswert. Mhm. Ich fand die Stimmung ganz toll, gerade wenn ihr jetzt noch zum Ende des Sommers hin Lust auf noch ein paar letzte Sommer-Vibes habt.
Ja, es wird dann immer zu sommerlich in dem Film, muss man vielleicht dazu sagen.
Es ist vielleicht auch ein bisschen fehlgeleitet jetzt, diese Empfehlung, weil die Leichtigkeit, die ich jetzt gerade vermittle, die hat der Film dann doch auch nicht. Aber ja, sehr sehenswert. Dabei belasse ich es. Punkt.
Ja, und Paula Bär ist schon einfach auch eine Göttin, oder? Also
sie ist toll. Ich hatte meine Issues mit dem Film.
Ich auch. Also wir könnten darüber mal eine Folge machen.
Ja, okay. Und dann schaue ich gerade eine Serie, und zwar The Bear. Ist das in deinen Feeds auch schon aufgeploppt?
Auf jeden Fall. Also mir fällt da sofort Erstin ein, der das natürlich geguckt hat und auch schon beide Staffeln. Und ich habe das noch auf dem Teller. Ha, was für ein Wortspiel.
Ja, ich bin gespannt, was du denn dazu sagst.
Ja.
Es ist die stressigste Serie, die ich jemals geguckt habe.
Ja, ist das, also ich stelle es mir halt so vor, das habe ich auch gehört, und ich stelle es mir so vor wie Uncut Gems von der Machart.
Ja, also sicherlich geht das so von der, vom Speed her in diese Richtung und vom Stresslevel.
Mhm.
Vielleicht für die Leute, die jetzt gerade nicht wissen, worüber wir reden, das ist eine Serie, die läuft in Deutschland auf Disney Plus. Und es geht um einen jungen Mann, der ja Spitzenkoch ist, eigentlich in den feinsten Restaurants der Welt und auch ausgezeichnet ist, und dann aber den Sandwich-Shop in Chicago seines Bruders übernimmt, nachdem der sich das Leben genommen hat. Und in dieser Küche geht es halt so wie Sau. Also es geht drüber und drunter, und er versucht, dieses Team zum Laufen zu kriegen. Und ja, diese Lingo, diese Küchenlingo gepaart mit natürlich dem Plot und aber auch diesen Figuren, es geht auch sehr viel um toxische Männlichkeit, aber auf eine, finde ich,
ja.
Der Film, also das ist jetzt nicht auf eine ätzende Art und Weise, die Serie ist sich durchaus bewusst, dass diese Leute toxisch sind, und die werden auch, das wird auf eine Art behandelt, dass es nicht nervig ist, und es gibt auch sehr starke Frauenfiguren. Ich finde das auch sehr interessant, weil das wäre mir, glaube ich, niemals aufgefallen, aber der Style scheint viele Männer inspiriert zu haben. Er trägt ja eigentlich, also die Hauptfigur, Carmi, trägt eigentlich immer nur so sehr, sehr cleane, weiße T-Shirts mit kurzen Ärmeln und darüber halt seine blaue Schürze. Und er hat eine recht, würde ich sagen, recht iconic Frisur. Aber Männer auf der ganzen Welt scheinen sich jetzt zu fragen, wo diese weißen T-Shirts herkommen. Und es gibt TikTok-Accounts, die halt zeigen, ja, dass er irgendwie nur zwei verschiedene Arten von T-Shirts trägt. Dieses eine ist von einer japanischen Marke und das andere ist von einer deutschen Marke.
Ja, genau, das hatte ich gehört.
Und wo bekommt man die her und warum, wie sind die gewebt, dass sie so aussehen? Und ja, es gibt auch ganz lustige TikToks von so, wie ich aussehe, einen Tag, nachdem ich The Bear geguckt habe, und dann irgendwie nach einer Woche und dann, nachdem ich alle zwei Staffeln geguckt habe, und die Transformation ist dann am Ende perfekt, weil der Typ trägt dann halt auch nur noch die Schürze und dieses weiße T-Shirt.
Ja, lustig. Aber heißt das, wenn ich da kurz einhaken darf, dass man am Ende, ist ja irgendwie interessant, dass du einerseits sagst, dass es am Ende da irgendwie auch um toxische Figuren geht, aber man will trotzdem auch so aussehen. Also ist das irgendwie nicht auch spannend?
Naja, ist schwer jetzt darüber zu sprechen. Also zum einen darüber zu sprechen, wenn ich die ganze Serie noch nicht geguckt habe, weil ich glaube, ich kann auch diese Figuren alle noch nicht so richtig einordnen. Ich würde aber sagen, dass die Hauptfigur, um die es dabei vor allem geht, das ist jetzt nicht die problematische Figur, die hat auf jeden Fall auch ihre Issues, aber die besonders toxische Figur ist der Cousin. Das wirst du dann sehen.
Okay, verstehe. Ja. Na, ich werde es mir auf jeden Fall auch noch angucken. Super Empfehlung. Ich würde mich inspirieren, das auch zu gucken. Super Empfehlung. Schaue ich mir an.
Dann wollen wir in unseren Film reinstarten.
Auf jeden Fall.
Zu Past Lives. Ja, Past Lives ist ein Film der südkoreanisch-kanadischen Regisseurin Celine Song. Und er ist sehr autobiografisch geprägt, wie ich jetzt rausgefunden habe im Nachgang, weil auch die Hauptfigur im Film wandert mit ihren Eltern aus Südkorea aus, so wie die Regisseurin selber auch. lässt eine Jugendliebe zurück, beginnt ein neues Leben, erst in Kanada und dann als junge Erwachsene nochmal in New York, studiert dort Dramaturgie und ja, ist irgendwie trotz oder vielleicht gerade aufgrund, darüber werden wir auch später sprechen, der Entfernung zu ihrer Heimat Korea immer wieder hin und her gerissen zwischen, ja, oder man kann eigentlich nicht sagen zwischen, aber sie ist, sie fühlt sich hingezogen weiterhin zu dieser, zu diesem früheren koreanischen Freund oder zu dieser Jugendliebe oder wie auch immer man das, diese Beziehung definieren möchte. Erzählerisch ist der Film in drei Zeitebenen unterteilt. In der ersten sind die Hauptfiguren 12 Jahre alt, da sehen wir sie noch in Korea beide. In der zweiten dann 24, da ist die Hauptfigur dann in gerade nach New York gekommen und studiert dort. Und in der dritten Zeitebene, also sozusagen in der Jetztzeit, sind sie dann, ja, ich schätze mal sowas wie 36, beide alt. Und der Debütfilm der Regisseurin feierte im Januar 2023, sehr passend, wie ich ihn finde, beim Sundance Film Festival Premiere. Und hat seitdem auch sehr viel Lob bekommen. Und in Deutschland läuft er jetzt seit dem 17. August, ist also auch noch nicht so lange in den Kinos. Ihr habt also auf jeden Fall die Chance, ihn jetzt noch zu gucken. Und ich muss da ein bisschen lachen, Georg. Es ist tatsächlich auch eine A24-Produktion.
Ja, was sonst?
Wenn ihr wissen wollt, warum ich ein bisschen lachen muss, wir haben über A24 und naja, die Tatsache, dass dieses Studio ein schon eine Art Kult geworden ist und so memeable. Darüber haben wir in Folge 32 gesprochen, bei After Sun, glaube ich. Das rollen wir jetzt nicht alles nochmal auf, aber es sollte an dieser Stelle einmal kurz erwähnt sein. Ich lasse dich jetzt erstmal eine kleine Bewertung abgeben, Georg. Wie fandst du denn den Film?
Ja, der Film hat ja jede Menge Lorbeeren bekommen. Ich glaube, auch bei der Berlinale kam er super an. Viele haben ihn wohl als das Highlight der Berlinale bezeichnet. Ich habe mir ein paar Kritiken durchgelesen dazu auch. Ich habe auch nochmal auf Metacritic geguckt und auf Rotten Tomatoes. Beide Male weit in den hohen 90ern. Super bewertet. Und vielleicht hat das meine Erwartungshaltung so ein bisschen dahingehend beeinflusst, dass ich dachte, naja, das muss ja wohl ein super Film sein. Und entsprechend, ich habe ihn mir erst vor sehr kurzem angeguckt. Kann man so sagen?
Das kann man so sagen, weil du hast mir schon verraten, du hast ihn heute Morgen zu Ende geguckt.
Ich habe ihn heute Morgen gerannt.
Ich bin mir sicher, das hat deine Rezeption in keinster Weise beeinflusst.
Nein, da bin ich Profi. Und ich fand ihn sehenswert, aber auf gar keine Weise spektakulär gut. Das wäre so vielleicht mein Einstieg. Ich habe dann auch gelesen, Leute haben ihn irgendwie verglichen mit Boyhood von Richard Linklater.
Und vor allem mit der Before-Trilogie, ne, von Richard Linklater.
Mit der Before-Trilogie, genau. Ich fand den Film am Ende, glaube ich, sehr formelhaft. Ich fand ihn vor allem in der ersten Hälfte zu oder sehr plotgetrieben, obwohl es ja ein Film ist, in dem eigentlich gar nicht viel passiert. Aber ich fand es sehr straightforward erzählt. Ich war mir dann auch schon relativ sicher, worauf es am Ende hinauslaufen würde. Und ich fand, dass der Film aber dann schönerweise ab der Mitte des Films irgendwie die Kurve bekommt und der Teil, der in der Jetztzeit spielt, wo sie eben beide 36 Jahre alt sind und sich in New York treffen, den fand ich dann wirklich in Teilen richtig stark.
Den fand ich auch am stärksten, den Teil, ja.
Weil er irgendwie am echtesten war. Und dann frage ich mich immer wieder, und das ist auch eine Frage, die ich an dich hätte, ich fand, dass die Figuren, obwohl ich sie gut besetzt fand und im zweiten Teil wirklich auch überzeugend, gerade auch sie, muss ich sagen, dann für mich doch auch oft irgendwie unerreichbar blieben. Ich habe sie nicht so ganz verstanden oder auch nicht ganz lesen können. Und ich habe mich gefragt, ob das vielleicht am Ende einfach auch mit den kulturellen Unterschieden zu tun hat, dass ich vielleicht Mimik weniger verstehe, dass mir Mimik weniger vertraut ist, dass diese Reduziertheit an Emotionen, die gezeigt werden, nämlich eigentlich fast gar keine, oder man am Ende irgendwie immer höflich miteinander bleibt. Ob diese Dinge forciert sind oder vielleicht einfach wirklich fernöstlicher koreanischer Umgang miteinander im Sozialen?
Da ging es mir tatsächlich ganz anders. Das habe ich überhaupt nicht so empfunden. Wo ich dir zustimmen würde, ist, dass in dem zweiten Teil, wo sie ja vor allem, muss man ja sagen, eigentlich nur via FaceTime, also mit ihren Computern oder Handys Schauspielern als Gegenüber und gar nicht miteinander. Das war wahrscheinlich den Teil, den ich da sozusagen am schwächsten fand. Aber auch vermutlich, weil ich die Sprache nicht verstehe und wie du meinst, vielleicht auch Gestiken und Mimiken sozusagen nicht lesen kann, sondern mich da nur auf die Untertitel verlassen muss. Und da ist wahrscheinlich viel verloren gegangen. Aber ansonsten eben insbesondere im dritten Teil hat mich das unfassbar berührt. Und da ist für mich ganz, 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 ganz viel rübergekommen. Also ich bin sowieso beeindruckt davon, wie dieser Film, der ja sehr schnell unter dem großen Gewicht irgendwie von Sentimentalität hätte einbrechen können, das überhaupt nicht getan hat, also mich trotzdem unfassbar gerührt hat, aber nie so sozusagen klischeehaft auf die Tränendrüse dafür drücken musste.
Ja.
Und das waren für mich auch schon die Schauspieler in erster Linie. Ich fand auch, wie du sagst, die Greta Lee, die Hauptfigur, ganz, ganz toll. Ich glaube, auch sie hat ganz, ganz viel dafür getan, dass dieser Film nie in den Kitsch abgerutscht ist, weil sie irgendwie sie hat so eine Schärfe und einen Witz und irgendwie auch fast schon was Schelmisches in ihrem Gesicht und in ihrer Art und dazu halt auch so eine wahnsinnige Coolness und so eine krasse Ausstrahlung, die, weiß nicht, dem Ganzen irgendwie eine gewisse Art von auch von Leichtigkeit gibt. Ich fand aber auch den Theo Yu, also der den Hesung spielt, ich habe mein Herz an ihn verloren. Der hat mich so berührt. Die Szene, in der sich Nora und Hesung wiedersehen, das erste Mal nach 24 Jahren, also das erste Mal live in Person nach 24 Jahren in New York, die Szene hat mich komplett fertig gemacht. Also wie er da, also besonders beeindruckend fand ich die Sekunden, in der nur Hesung zu sehen ist, wie er auf Nora wartet. Er hat also kein Gegenüber, mit dem er spielen kann. Und er schafft es aber, diese Mischung aus Aufgeregtheit und Vorfreude und Unsicherheit gleichermaßen, ohne ein einziges Wort auch nur zu sprechen, unfassbar gut rüberzubringen. Also ich bin wirklich immer noch unfassbar davon berührt. Und deswegen kann ich überhaupt nicht sagen, dass diese Figuren für mich so unerreichbar geblieben sind. Witzig übrigens, das muss ich kurz erwähnen. Hesung ist ja, also die Figur, die der Schauspieler Theo Yu spielt, ist sozusagen ja der Inbegriff des koreanischen Mannes. So, der ist durch und durch koreanisch. Er spricht auch im Film ausschließlich koreanisch. Und irgendwie, ob man will oder nicht, ne, überträgt man ja dann ja doch die Figur auch auf den Schauspieler. Und ich habe ihn dann gegoogelt, nachdem ich den Film geschaut habe, geht zu Wikipedia und dann sehe ich, ja, der kommt ja aus Köln.
Hä?
Das ist ja Kölsche Jack. Ja, der ist in Köln geboren. Ja, der ist in Köln auf jeden Fall in Deutschland dann aufgewachsen und mit 18, glaube ich, dann nach Amerika, in die USA gegangen, um da zu studieren. Und er hat dann auch seine Schauspielkarriere vor allem in den USA gemacht und nicht in deutschen Produktionen, aber der Typ ist Deutscher, also der spricht auch fließend Deutsch. Um zurückzukommen zum Thema, ja, der Plot war jetzt bestimmt nicht, der Plot war in keinster Weise das, was jetzt irgendwie so besonders an dem Film war. Und es gab auch keine Überraschungen und auch keine Spannung oder so. Ich glaube, das ist aber gerade das, was ich auch gut fand an dem Film. Also es gibt ja sehr viele Geschichten, die eine ähnliche Figurenkonstellation irgendwie haben, die so ähnlich angelegt sind, wo es dann aber, also ich sagte schon Dreiecksgeschichte, wo es dann sich in der Regel darum dreht, wer kommt am Ende zusammen, who gets the girl, so. Und oberflächlich betrachtet ist das ja hier auch eine Dreiecksgeschichte, aber es geht ja überhaupt in diesem Film nicht darum, in keiner Sekunde, ob sie jetzt diese alte Beziehung wieder aufleben lässt und ihren Mann verlässt oder nicht. Sondern wenn Nora Hesung mit so ganz, ganz, ganz viel Zärtlichkeit ansieht und sich zu ihm hingezogen fühlt oder ihn zufällig dann irgendwie berührt in der U-Bahn, dann spürt sie ja offensichtlich eine sehr, sehr starke Verbindung zu diesem Menschen. Aber trotzdem ist er nicht the one that got away, in Anführungsstrichen, sondern vielmehr, und das ist jetzt das, was ich so unfassbar toll fand, vielmehr geht es ja dem Film darum, sich sozusagen die Möglichkeiten anzuschauen, die das Leben vielleicht besessen hat, früher, als man noch jünger war. Und diese Ambivalenz, also dass man eben nicht alle Wege ja gehen kann, dass man viele Türen zuschlagen muss zu irgendeinem Zeitpunkt im Leben. Und diese Ambivalenz des Lebens irgendwie auszuhalten und die Melancholie, die das mit sich bringt. Und das hat, finde ich, etwas ganz, ganz Universelles, was losgelöst ist auch von romantischer Liebe.
Unbedingt. Ich lese ja auch gerade dieses Buch Midlife.
Ja.
Von einem Autor, jetzt müsste ich mal eben kurz nach links greifen. Genau, von Kieran Senya, der sich ja am Ende auch beschäftigt mit dem Thema Mitte des Lebens oder Midlife-Crisis auch, auch entlang der Philosophie. Und da geht es ja eben auch darum, dass die Erkenntnis der nicht gelebten Leben und der Pfadabhängigkeiten, in die man sich in gewisser Weise begeben hat, einen Schmerz auslöst, einen existenziellen Schmerz, der im besten Falle auch nicht überwunden wird. Es geht dann auch ganz oft nicht ums Überwinden, sondern um die Akzeptanz dessen oder auch die Schönheit darin zu finden.
Ja, genau. Exakt. Und ich finde, das ist der Film für mich. Und das ist das, was die beiden irgendwie auch ineinander sehen. Sie sehen ja sozusagen ineinander die Menschen, die sie einmal waren und vielleicht auch die Menschen, die sie hätten sein können und irgendwie sie trauern um diese Menschen. Und weil man ist dann eben einen bestimmten Weg gegangen und am Ende ist es deswegen, also kann es auch deswegen keine Dreiecksgeschichte sein, weil ja die Nora, die Hessung kennt, nicht die Nora ist, die Arthur kennt. Das sagt sie auch an einer Stelle im Film, ne? Dass sie quasi das Mädchen, was du kennst, das gibt es gar nicht. Das ist nicht nach New York gekommen. Das ist noch in Korea. Ja. Also auch dieses Spielen mit oder anzuerkennen, dass es ganz viele Versionen von sich selbst gibt, die aber alle weiterleben irgendwo. Ja. Und das fand ich einen ganz tollen Gedanken. Und auch aus feministischer Sicht übrigens gut, meiner Meinung nach, weil es geht ja in dem Film um eine Frau, die weiß, wer sie ist. Also ihre Identität wird nicht dann dadurch geformt, dass sie sich für einen Mann entscheidet, mit dem sie dann zusammen ist, sondern sie ist eigentlich sehr klar darin, was sie sein will, wer sie sein will, was sie erreichen will. Und deswegen ist es auch keine Option, dass sie mit Hesung zusammenkommt. Aber trotzdem kann sie darum trauern, was vielleicht sie in einem anderen Leben oder in einem anderen Universum, wer sie hätte sein können oder wen sie hätte lieben können. Und weil ich finde, auch wenn man sich die Leute anguckt, so man spürt eine sehr starke Verbindung zwischen Nora und Hesung. Und die stammt sicherlich auch sehr stark von ihrer Herkunft, ihrer Kultur, ihrer Zeit, die sie als Kinder miteinander verbracht haben und ihren Erinnerungen. Und vielleicht auch irgendwas anderem noch darüber hinaus, was auf eine Art vielleicht auch unerklärlich bleibt. Es gibt ja manche Menschen, die sind dann einfach, die haben einfach eine sehr starke Verbindung, warum auch immer. Aber gleichzeitig guckt man sie sich an und denkt so, ja, diese beiden passen aber einfach überhaupt nicht zusammen. Die wären wahrscheinlich, also meine steile These, auch nicht zusammengekommen, wenn sie nicht weggegangen wäre. Ich glaube, sie wäre immer der artsy Typ gewesen, der irgendwie die mehr will vom Leben, die Welt auch sehen will, die aber auch im übertragenen Sinne die Welt sehen will. Also selbst wenn sie nicht aus Seoul weggegangen wäre, sie hätte einen anderen Anspruch an ihr Leben gehabt als ein Hesung von seinem Charakter her.
Verstehe ich total. Und dann, guter Punkt auch und wertet für mich den Film jetzt auch nochmal auf, weil ich das schon gut nachvollziehen kann. Überhaupt Injun oder Injan, wie sie im Film ja sagen, vielleicht dazu nochmal eine Frage an dich. was du auch mit diesem Konzept anfangen kannst. Weil ich finde nämlich, dass es über dieses Konzept auch nochmal nachzudenken lohnt. So wie ich es verstehe, geht es am Ende darum, dass Inyan daraus besteht, dass man sich in vergangenen und zukünftigen Leben, die man entweder gelebt hat oder noch leben wird, in einer Weise begegnet, flüchtig, wiederholt und dass sich quasi daraus wie so eine Art Netz von Begegnungen formt, die am Ende in zum Beispiel in romantischer Liebe münden können, aber eben auch nicht müssen. Aber dass man miteinander verwoben ist und immer verwoben war und immer sein wird. Und ich finde dieses Konzept auf irgendeine Weise total tröstlich, weil dadurch ja immer die Möglichkeit besteht, dass auch wenn jetzt vielleicht eine Beziehung endet, und mit Beziehung meine ich jetzt eben nicht nur eine romantische, sondern auch eine Freundschaft oder eine zufällige Begegnung oder, dass
das stimmt.
Das aber eine dieser 8000 Begegnungen ist, die man am Ende gemacht haben wird in irgendeiner fernen Zukunft. Und ich finde das sehr tröstlich und trotzdem irritiert es mich auch gleichzeitig ein bisschen. Ich bekomme es noch nicht ganz aufgelöst, ob ich, wie sagt man jetzt immer so schön, ob das mit mir resoniert oder wie ich, welche Haltung ich eigentlich persönlich dazu einnehme. Aber das würde ich gerne irgendwie von dir wissen, was du mit dem Konzept anfangen kannst.
Ja, das ist halt total individuell.
Genau, und ich frage dich ja.
Ja, also ich glaube, genauso wie ich irgendwie, passend dazu, dass ich aus der Kirche ausgetreten bin und auch sonst wirklich null spirituell. Ja. Ich war auch neulich mal auf einem Yoga-Retreat, wo in der Anmeldung stand, wir sollen.
Good vibes only.
Also auch war auch very, very much white girl Yoga, muss ich dazu direkt schon voranschicken. Und da in der Anmeldung stand, dass man irgendwelche Edelsteine für den Altar mitbringen soll. Und da war ich so abgeschreckt und war völlig, völlig durch den Wind, dass ich kurz dachte, ich muss dieses Yoga-Retreat absagen. Also ich bin sehr weit weg von allem, was irgendwie spirituell ist. Und auch von irgendwelchen Palo Santos, die wirbel ich rum, weil ich finde, dass das dann hinterher meine Küche weniger nach Fett riecht. Aber nicht, weil ich denke, dass irgendwas wirklich geklänzt werden muss. Und das alles ist ja irgendwie auch Astrologie, aber also alles, es gibt ja ganz viele Arten, sich irgendwie auch Sinn, dem Leben Sinn zu geben oder sich da ja Krücken zu bauen oder sich Dinge erträglicher oder verständlicher zu machen. Und ich glaube, das ist eine totale Typfrage, ob man das braucht. Ich glaube, das kann super hilfreich sein. Ich will jetzt auch nicht mich darüber stellen und sagen, ich brauche das nicht, aber ich kann einfach an sowas nicht glauben. Ich finde das wahnsinnig berührend, wenn Menschen daran glauben. Deswegen hat mich der Film auch abgeholt, obwohl ich selber mit solchen Konzepten nicht viel anfangen kann. Aber ich finde es sehr berührend, wenn das für Menschen funktioniert. Und dann wünsche ich mir auch immer, dass das vielleicht für mich auch funktionieren könnte. Weil vielleicht, ich frag mich dann manchmal, sind diese Menschen vielleicht glücklicher?
Naja, ich frage auch deswegen, weil ich nämlich diese Idee von Inyan am Ende ein bisschen subtiler fand, weil sie nicht auf so eine plumpe Idee von Schicksal und alles läuft auf ein Ende hinaus abzielt, sondern es eben eine Idee auch von Weltgemeinschaft am Ende ist.
Das stimmt. Das stimmt. Das hast du schön gesagt.
Und ja, nicht so dieses individualistische, wir sind füreinander bestimmt. Das ist irgendwie, das finde ich daran irgendwie schön. Obwohl ich ja eben auch diesem Spiritualismus oder Esoterik oft wenig abgewinnen kann und das hier irgendwie dann doch schöner fand als normalerweise, ja.
Erwähnte ich das auch schon irgendwann in der Folge, dass ja auch in dem Gespräch an der Bar ja auch die beiden Männer miteinander feststellen, dass sie ja auch Inyan haben? Mhm.
Ja.
Das finde ich halt auch so schön. Es geht eben um die Verbindung zwischen allen diesen Menschen.
Ja,
die,
ja. Ja, schön. Ja, Past Lives, genau. Ich wollte noch ganz kurz was dazu sagen vielleicht, das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt. Ich fand den Film auch grundsätzlich, und das meinte ich am Anfang auch ein bisschen mit formelhaft, ich fand ihn sehr schön fotografiert, aber auch so ein bisschen vorhersehbar fotografiert. Also ich finde schon auch, dass Celine Song wahnsinnig schöne Bilder und zum Teil auch originelle Bilder findet. Es gibt so eine Szene im Bad, wo sie mit ihrem Ehemann darüber spricht, dass sie gerade Haesung gesehen hat und berichtet davon. Und dann gibt es so eine doppelte Spiegelung, weil man sie im Badezimmerspiegel sieht und er ist im Küchenspiegel dann zu sehen. Und deswegen sind sie beide doppelt im Bild. Und daraus lässt sich natürlich auch eine Idee von, wer ist man eigentlich und gehört man zusammen oder ist man sich fremd? Das fand ich irgendwie interessant. Es gibt ein Bild mit einem Karussell, wo man Dinge mit dem Leben rausmachen kann und wie es sich dreht. Also das fand ich irgendwie oft auch ganz schön. Und trotzdem fand ich es halt auch zum Teil sehr A24-Indie-Movie.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, da hast, genau. Da hast du einen Punkt.
Und ich glaube, das hat auch so ein bisschen meine Bewertung des Films so ein bisschen mit beeinflusst. Die Musik übrigens ist von Grizzly Bear.
Ah.
Falls du das nicht gewusst haben solltest. Ja. Und die fand ich wiederum auch sehr schön. Am Ende, glaube ich, Past Lives für mich sehr sehenswert. Vielleicht ein bisschen zu kitschig. Und am Ende bekommt er doch die Kurve, warum ich ihn empfehlen möchte.
Mhm. Na, immerhin. Also von mir eine sehr klare Sehempfehlung. Ich war absolut begeistert. Ich war wirklich, also ich habe angefangen, über das Leben nachzudenken, wie ich es lange nicht mehr getan habe, muss ich sagen.
Ja, gut, genau.
Ich war so aufgewühlt nach dem Kino. Ich war mit meiner Freundin Isa im Kino und wir mussten danach auch, wir konnten nicht zur U-Bahn gehen, wir mussten erstmal noch eine Runde um den Block laufen, um mal ein bisschen runterzukommen.
Oh. Ja, aber so muss es sein. So ist Kino. Da sollte ich auch mal hin.
Mach mal Kino XTO oder wie heißt aus.
Ja. Schön, schön. Gut. Ich glaube, der Film ist zur Genüge erörtert. Bleibt noch unser Filmsnack.
Oh, ich habe keinen vorbereitet. Fällt mir gerade auf. Du?
Ich habe eben mal kurz überlegt. Ich glaube auch mittlerweile haben wir auch so viele Filmsnacks. Es ist ja auch nicht so, dass wir uns jedes Mal kiloweise Essen reinschieben, wenn wir Filme gucken. Oder zumindest bei mir ist das nicht so. Ich habe aber anlässlich des koreanischen Films, den wir besprochen haben, mal überlegt, was es so an koreanischen Snacks gibt. Und mir ist eingefallen, ich glaube, wir haben noch nie drüber gesprochen, über die koreanischen Algenblätter, die frittierten.
Nee, ich glaube auch nicht.
Aus dem Asia, Go Asia-Markt.
Mm, geil.
Entweder nur gesalzen und ultrafettig oder gesalzen, noch paniert und noch fettiger. So geil. Diese Dinger sind so geil. Ich habe es letztens mal wieder gegessen.
Die Verpackungen,
es ist einfach
sind
der absolute
so
Knaller.
Geil.
Ja, die Packung ist so geil. Da ist nur Luft drin, macht gar nichts. Man reißt es auf.
Sind so
dann,
drei
sind da drei,
Stücke drin.
Dann sind da 3 Gramm Nori-Blätter drin, 3,49. Und dann ist man
Geld
enttäuscht,
kauft.
Aber auch sehr satisfied anlässlich dieses phänomenalen Geschmacks.
Gut, wenn wir jetzt schon beim Thema Korean Snacks sind, dann muss ich auch noch mein absolutes Lieblings-Sandwich-Rezept aus der New York Times Cooking App.
Bitte.
Hier in den Ring werfen. Und zwar ist das ein Spin auf das Grilled Cheese, das klassische Grilled Cheese Sandwich. Es ist nämlich Kimchi Grilled Cheese. Und das habe ich schon so oft gemacht.
Nice.
Das ist einfach nur köstlich. Also Grilled Cheese funktioniert ja so, dass man Brot, am besten so geiles, dick geschnittenes, irgendwie Sauerteigbrot, dicke Scheiben, brät in der Pfanne, Käse reinmacht und das Ganze dann so schmelzen lässt mit irgendwie Fett. Und das Kimchi Grilled Cheese funktioniert so, dass man zu dem Käse, also ist glaube ich eine Mischung aus Mozzarella und Cheddar, macht man dann noch so gehackten Kimchi dazu. Und jetzt kommt der ultimative Hack. Zum Braten und zum Fetten des Brotes nimmt man Mayonnaise.
Geil. Ah, das wusste ich gar nicht. Mhm.
Und dann wird's richtig geil. Dann muss man noch aufpassen. Das ist auch noch ein sehr, sehr wichtiger Hinweis. Die Hitze darf nicht zu hoch sein, weil sonst verbrennt ihr das Brot und der Käse schmilzt nicht. Also, weil die müssen relativ lange da drin sein, damit der Käse schmilzt.
Ja, ja.
Und genau, aber gleichzeitig darf die eben das Brot nicht verbrennen, deswegen. Aber das Kimchi Grilled Cheese aus der New York Times Cooking App, ein absoluter Dauerbrenner in meinem Haushalt. Und es
sehr
ist
geil.
Köstlich und es eignet sich auch perfekt als Filmsnack.
Ja, ist mega geil. Wer keinen Bock hat auf Homemade, bei Companion gibt es schon auch wirklich sehr geile Kimchi Grilled Cheese Sandwiches.
Oh mein Gott, es gibt die dort?
Es gibt die dort.
Fertig?
Es gibt dort fertige und ich weiß nicht, das ist jetzt ohne Kimchi, aber kennst du schon die Grilled Cheese Sandwiches von Munchies?
Nee.
Go get 'em. Auch ultra geil. Ultra geil. Wirklich sehr geil. Ja,
okay.
Die fahren ja ab und zu so rum und jetzt sind die, glaube ich, ab und zu immer jeden Freitag im Sisi-Café. Ja, das ist jetzt irgendwie so Berlin-Talk, aber mach das auf jeden Fall, Sabina. Es lohnt sich so sehr.
Nice. Dann würde ich sagen, ich habe jetzt mega, ich muss mir gerade schlucken.
Ich habe gerade mega viel Speichel im Mund.
Richtig viel Speichel im Mund in der Vorstellung von einem Grilled Cheese oder einem Kimchi Grilled Cheese Sandwich. Gut, ja, schöner Abschluss. Ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ganz genau.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao.